Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir grüßen uns mit dem alten Osterruf der alten Kirche. Der Herr ist auferstanden. Das war schon super. Jetzt machen wir es nochmal. Der Herr ist auferstanden. Es wird immer besser. Das machen wir jetzt die ganze Stunde durch. Corinna hat schon gesagt, das ist der erste Gottesdienst in einer neuen Predigtreihe. Und zwar, diese Predigtreihe heißt Tod und Lebendig. Heute geht es um Ostern. Und alles andere baut darauf auf. Dann kommt Himmel und Hölle und Leiden und Tod und Trauern. Ich freue mich darüber, heute hier sein zu können. Es ist schon lange her, also es ist wirklich wahr, ich gehöre zum Urgestein. Das letzte Mal, wo ich hier stand, war im September 2005. Lange ist es her. Das war bei der Einführung von Christoph Schmitter. Und inzwischen ist viel geschehen. Wir sind aus Würzburg weggezogen. Das heißt, meine Frau Eleonore, unser jüngster Manuel und ich, und wir sind in die nächstgrößere Großstadt gezogen, Waldbüttelbrunn. Und dadurch, dass wir da hingezogen sind, ist die Einwohnerzahl also um etwa 1 Promille in die Höhe geschnellt, Waldbüttelbrunn, 3 Leute mehr dabei. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an, sondern eigentlich auf die Qualität. Und zwar, Waldbüttelbrunn ist wirklich ein Ort, wo was geschieht. Ich möchte euch gerne von dem Wunder von Waldbüttelbrunn heute erzählen. Und zwar, ich bin heute Morgen schon mal unterwegs gewesen, habe geguckt, ob es schon geschehen ist. Es ist noch nicht geschehen. Aber wir haben in Waldbüttelbrunn, deshalb heißt dieser Ort auch so, 3 Brunnen. Die stelle ich euch mal kurz vor. Dieser erste Brunnen ist ziemlich klein und der ist ganz in der Nähe von uns. Und dann gibt es noch einen Brunnen, der ist 300 Meter weiter. Und dazwischen, also alles an der Hauptstraße, 3 Brunnen an der Hauptstraße, und dazwischen also dieser Brunnen, das ist der größte Brunnen mit 2 Etagen gewissermaßen. Ihr merkt, die sind besonders geschmückt, das hängt damit zusammen, dass jedes Jahr in der Osterzeit, also wir sind total gespannt, irgendwie passiert da ein Wunder. In den Brunnen fängt es nämlich plötzlich an zu plätschern. Das Wasser strömt. Und wir wissen gar nicht wie, aber es liegt vielleicht an unserem Glauben. Wir hoffen und warten darauf, dass die Brunnen irgendwie plötzlich sich mit Wasser füllen. Und stellt euch vor, monatelang ist es da trocken in diesem Brunnen und plötzlich fließt das Wasser. Das ist ein Wahnsinn, oder? Echte Waldbüttelbrunner kennen das nun schon ein paar Jahre lang. Immer so um Ostern herum geschieht dieses Wunder und sie bereiten sich auf dieses Wunder vor und auch auf die Brunnen. Sie schmücken also diese Brunnen mit diesen Girlanden, mit diesen Eiern und sie hoffen und glauben, dass es auch in diesem Jahr wieder passiert. Also es ist bis jetzt gerade noch nicht passiert. Und viele sagen, das ist unser Glaube, der das so in Aktion bringt, ne? Weil wir so fest daran glauben und hoffen, deshalb geschieht dieses Wunder. Und dann gibt es dann andere, sagen, es ist also Quatsch mit eurem Glauben und so, das ist alles natürlich zu erklären, das ist also wissenschaftlich auch erklärbar, da gibt es nämlich irgendwie so einen Dreh und dann fließt das Wasser. Aber diese richtig Brunnengläubigen in Waldbüttelbrunn sagen, nee, also das wollen wir gar nicht wissen, wir haben diesen Dreh noch nicht gesehen und ihr ja auch nicht und wir glauben einfach daran und macht unseren Glauben bitte nicht kaputt. Also manche sagen sogar, je mehr wir daran glauben, umso mehr sprudelt es und es könnte sein, wenn wir noch richtig glauben, dass dann noch andere Brunnen plötzlich entstehen. Wie auch immer. Das ist also das Wunder von Waldbüttelbrunn. Ich wollte euch das mal kurz vorstellen. Vielleicht kommt ihr mal da vorbei und es lohnt sich immer da in dieser Straße die Brunnen zu betrachten. Nun gibt es da noch ein anderes Wunder, das Wunder von Jerusalem. Darüber reden wir heute. Ostern in Jerusalem, nicht 2010, sondern im Jahre 30 nach Christus. Wie ist das denn mit diesem Osterwunder in Jerusalem? Die Auferstehung Jesu, darum geht's ja. Könnte es sein, dass da einige Gläubige sagen, je mehr wir daran glauben und darauf hoffen, umso wahrer wird dieses Wunder der Auferstehung Jesu? Und einige andere, die kritisch sind, sagen dann wiederum, also das ist ja alles Quatsch, das ist ja irgendwie zu erklären und irgendwie muss da ein Dreh dran sein und man muss das bloß richtig rausfinden. War das Ganze mit der Auferstehung Jesu überhaupt real? Oder war es nicht nur eine Einbildung? Eins steht fest, wir müssen über diese Fragen nachdenken. Wenn man seinen Kopf in diesen frommen Sand hinein vergräbt, kriegt man nicht den Durchblick, sondern wir müssen einfach überlegen, was ist ernst zu nehmen an Ostern oder ist es bloß eine Täuschung? Das ist die zentralste Frage im Neuen Testament überhaupt. Ist Ostern geschehen oder nicht? Dann hat der Christoph mir einen Riesenabschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, zum Lesen vorgegeben. Ich erspare euch und mir das, sondern nur einige wenige ausgewählte Verse, um deutlich zu machen, wie wichtig die Frage nach Ostern ist. Also, da schreibt Paulus, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Das ist eine Illusion. Denn wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir sowieso. Das heißt, der ganze Glauben ist nur diesseitig. Wir mühen uns ab, um so ein bisschen Wohlfühl-Christentum zu zelebrieren, aber es ist alles eigentlich mit dem Tod dann aus. Und das lohnt sich nicht. Deshalb steht und fällt alles mit der Frage der Auferstehung. Als Jesus auf der Erde war, hat er eindeutig gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, dass er und der Vater im Himmel Gott also eins sind. Essentiell. Und dann kann man das ja so leicht sagen, aber Jesus hat das ja auch immer wieder bewiesen, unterlegt mit seinen vollmächtigen Predigten, mit den Wundern, die er tat. Und wenn Jesus sogar auferstanden ist, wenn er den Tod endgültig überwunden hat, dann ist das der Beweis dafür, dass er wirklich Sohn Gottes ist, Schöpfer, oder? Ich will heute Morgen also nicht den Beweis für den Beweis liefern, das kann eigentlich nur Gott, sondern ich will heute Morgen einige Belege für diese wichtige Frage liefern. Und ich bitte euch, dass ihr einfach offen dafür seid, dass ihr mitdenkt und dass ihr das prüft und vielleicht auch die Konsequenzen zieht. Zunächst ein paar Missverständnisse, die ich klären will. Wenn ich von Auferstehung rede, wenn die Bibel von Auferstehung spricht, dann ist das nicht so eine geistige Auferstehung. Das ist relativ in Mode gekommen, dass man alles immer so jetzt im Geist versteht. Also man spricht dann zum Beispiel von dem Geist Bismarcks und Adenauers oder Hitlers, der dann wieder unter uns ist. So ähnlich kann man auch von dem Geist Jesu reden, der dann unter uns ist und wir sind in seinem Geist zusammen und alles Mögliche, wir leben in seinem Geist. Das hört sich manchmal fromm an, aber das ist nicht so gemeint im Neuen Testament mit der Auferstehung Jesu. Oder dass Christus in seinen Jüngern weiterlebt, dann gibt es also hier und überall auf der Welt so lauter kleine Christusse, genauso wie es in der ganzen Welt so lauter kleine Elvisse gibt, nicht? Also so Nachahmer. Hört sich auch manchmal fromm an, aber das ist nicht gemeint mit der Auferstehung. Und es gibt so ein paar andere Spielarten, dass Jesus in seiner Lehre weiterlebt, also in der Bergpredigt dann vor allem, wenn wir sie umsetzen, oder dass Jesus in seinen Werken weiterlebt. Elinor und ich sind häufig mal auf Friedhöfen unterwegs, irgendwie interessiert uns das Leben der Verblichenen und dann gucken wir uns dann diese Friedhofssteine an, diese Grabsteine und wir haben gemerkt, dass so bei diesen Dorffriedhöfen jeder Friedhof eine Eigenart besitzt, eine spezifische Eigenart für diesen Ort. Da gibt es dann zum Beispiel so Grabsteine, wo es dann Bibelverse drauf gibt und jeder macht das dem anderen nach auf diesem Friedhof. Vielleicht gibt es dann auch so einen sehr frommen Steinmetz, der sie berät. Bei anderen ist es dann vielleicht mehr so ein Motto, ein Lebensslogan, so irgendeine prägnante Aussage. Und bei wiederum einem anderen Friedhof haben wir entdeckt, da steht immer die Berufsbezeichnung. Also hier ruht der Bäckermeister so und so. Oder Josef Meyer, Zahnarzt, geboren am so und so viel, gestorben so und so viel. Und nun kann man dieses Grab besuchen und sagen, also der Josef Meyer ist zwar tot, aber damit ist ja nicht alles vorbei, sondern er lebt in seinen Werken weiter. Also da merkt man irgendwo eine Blombe dann zum Beispiel, oder man schaut sich zu Hause im Spiegel den Goldzahn an und sagt, das ist sein Werk. Also ähnlich meinen das auch manche dann für Christus, dass Christus in seinen Werken weiterlebt. Aber ich sage euch eins, keins der Werke, die Jesus getan hat, und er hat ja Brot vermehrt, er hat Wasser zu Wein gemacht, er hat Kranke geheilt, aber keins dieser Werke ist so dauerhaft wie der Goldzahn, den mir mein Zahnarzt verpasst hat. Also es ist nicht weit her mit diesen Werken eigentlich. Also es ist nichts mit der Vergeistigung der Auferstehung Jesu. Und es ist nicht so gemeint. Das Wunder von Ostern in der Bibel meint, dass ein wirklicher Toter zu einem neuen, leiblichen, wirklichen Leben auferstanden ist. Und dass man diesen wirklich Lebendigen tatsächlich auch damals dann sehen konnte, dass man ihn hören konnte, dass man ihn betrachten konnte, dass man ihn, sein Leib betasten konnte. Keine geistige Auferstehung. Und jetzt komme ich zu den Belegen. Die Belege, einmal der reale Tod Jesu, das ist noch kein Beleg tatsächlich für Ostern, aber es ist die Grundlage für Ostern. Wenn Jesus nicht wirklich gestorben wäre, hätte er auch nicht richtig auferstehen können, klar? Aber manche fangen auch an, das zu bezweifeln, dass Jesus wirklich gestorben ist. Und es gibt nichts Sicheres in der Welt, als dass Jesus richtig gestorben ist. Er hat einen ganz besonderen Tod, eine Exekution. Er wurde am Kreuz gehängt. Qualvoll, durch Ersticken ist er gestorben. Und das nicht nur irgendwo in der Wüste, sondern öffentlich. Es war ein öffentliches Schauspiel und viele waren dort versammelt. Der Eintritt des Todes Jesu wurde sogar extra nochmal geprüft und bestätigt. Nach dem Neuen Testament gibt es noch andere historische Quellen. Also man muss sich nicht nur auf die Bibel gründen, sondern es gibt noch mindestens 5 andere historische Quellen, wo der Tod Jesu auch begründet ist oder erzählt ist. Unter anderem bei Josephus, einem jüdischen Historiker, der im Auftrag der Römer arbeitete, 1. Jahrhundert, oder bei Tacitus, auch ein römischer Geschichtsschreiber, Ende des 1. Jahrhunderts. Und dieser Tacitus äußert sich im Zusammenhang mit dem Brand Roms zur Zeit des Kaisers Nero über die Christen damals. Er sagt, der Stifter dieser Sekte, also Sekte ist natürlich bloß aus seiner Sicht, der Stifter dieser Sekte, Christus, ist unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Eindeutig, genau das Gleiche, wie es in den Evangelien auch steht. Da gibt es dann also so Oberkritiker, aber selbst der Professor Gerd Lüdemann, der einer der schärfsten Kritiker des christlichen Glaubens ist, ist in Göttingen, sagt, der Tod Jesu als Folge der Kreuzigung ist historisch unbestritten. So, ist ein Beleg dafür, Jesus ist wirklich gestorben. Und jetzt kommt nun der Hauptbeleg, das leere Grab. Ich finde, das ist eine ganz interessante Tatsache, dass das Grab am Ostermorgen leer war. Diese Tatsache ist im 1. Jahrhundert nach Christus nie bestritten worden, von keinem einzigen, noch nicht mal von den Gegnern. Keiner hat behauptet, das Grab wäre noch voll gewesen. Die Gegner hätten das ja gerne getan, aber sie konnten es nicht. Es war richtig peinlich für sie. Und deshalb haben sie die römischen Soldaten bestochen, die das Grab bewachen sollten, und haben gesagt, sagt doch bitte, ihr seid eingepennt und während dieser Zeit ist der Leichnam Jesu verschwunden. Das heißt, sie haben die Art und Weise, wie das Grab leer geworden ist, versucht zu erklären. Aber an der Tatsache, dass das Grab selbst leer war, konnten sie überhaupt nichts rumdeuteln. Historisch war das nie irgendwie umstritten. Und auch später in der Antike nicht, und gab auch nie irgendwie ein Grab, das man damals verehrt hat oder so. Die Frage ist nur, wie geschah das, dass das Grab leer wurde? Wer hat da vielleicht für gesorgt, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Und hat noch verschiedene Theorien aufgestellt, vielleicht die Römer, aber die Römer, die hatten die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen, für Ruhe, Und die erste Bürgerpflicht, und wenn da irgendwie ein Grab leer war, dann wäre das also ein zündender Funke für neue Unruhen zum Beispiel gewesen. Oder die religiösen Leiter, aber die religiösen Leiter von Jerusalem, von Israel damals, das wäre lächerlich gewesen. Das war ihr höchstes Anliegen, zu beweisen, dass Jesus mausetot war. Aber es wäre ja eine Vorlage gewesen, wenn das Grab leer gewesen wäre, aufgrund ihres Auftrags, eine Vorlage, dass man vielleicht das Gerücht hätte streuen können, Jesus wäre auferstanden. Oder die Jünger Jesu, seine Nachfolger, waren die beteiligt? Um vielleicht hinterher zu sagen, Jesus ist auferstanden? Ich will euch eins sagen, die Jünger waren nicht wahnsinnig, sondern sie waren nach Karfreitag zunächst mal deprimiert. Sie waren völlig kaputt an diesen Tagen. Und sie sind dem lebendigen Christus begegnet, als dem, der ihr Leben damals schon verändert hat und weiter im Griff haben wollte. Und sie fingen dann an, von dieser Überzeugung zu berichten, dass sie Jesus gesehen haben. Und sie fingen an, Spott auf sich zu nehmen, sich lächerlich zu machen, sich verfolgen zu lassen. Nur aufgrund dieser Tatsache haben sie sogar den Tod auf sich genommen. Dann sagen einige, ja, das ist ja auch nicht so einzigartig, diese Bereitschaft, als Märtyrer zu sterben, das ist ja nicht nur jetzt für die Christen so spezifisch. Das stimmt. Es gibt so viele bis heute, die wegen irgendeiner Wahrheit oder auch Pseudo-Wahrheit, an die sie glauben, sterben. Das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt wäre, wenn man sagt, die Jünger haben den Leichnam gestohlen, dass sie eine Lüge fabriziert hätten und für diese Lüge, die sie selbst hervorgebracht haben, sterben wollten. Das ist psychologisch gesehen völlig unvorstellbar. Die Jünger sind nicht gestorben für eine selbstproduzierte Lüge, auch nicht für irgendein Ammenmärchen, das sie vielleicht zu Ohren bekommen haben, sondern weil sie den Auferstandenen leibhaftig, gesund und lebendig gesehen haben und mit ihm kommuniziert haben. Ich finde, das ist schon belegt genug. Aber es geht noch weiter. Es gibt sehr frühe Berichte, auf die wir zurückgreifen können. Der erste Korintherbrief, den also Christoph rausgesucht hat für heute, der erste Korintherbrief ist einer der frühen Briefe des Apostels Paulus. Er ist geschrieben ungefähr im Jahre 55 nach Christus, 53, 54, 55. Und wir lesen in diesem Kapitel etwas ganz Besonderes. Ich lese euch mit euch einfach mal diesen Abschnitt, 1. Korinther. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Kephas ist nur ein anderes Wort für Petrus. Was ich empfangen habe. Das ist ein Fachbegriff dafür, dass man nicht selbst etwas produziert hat, sondern literarisch etwas übernommen hat. Was er empfangen hat, kommt danach. Es ist ein Credo, ein Glaubensbekenntnis, was die Christen vielleicht in der ersten Zeit jeden Sonntag mal aufgesagt haben oder so, so ähnlich wie unser apostolisches Glaubensbekenntnis in den Kirchen oft gesagt wird. Literaturwissenschaftlich ist dieses Bekenntnis natürlich schon älter als das, was Paulus in diesem Brief geschrieben hat. Und man hat das rekonstruiert und gesagt, also 24 bis 48 Monate nach Ostern muss dieses Credo zusammengestellt worden sein. Also 2 bis 4 Jahre nach Ostern. Das heißt aber, zwischen Ostern und diesem alten Glaubensbekenntnis blieb gar keine Zeit, irgendwie ein Gerücht, eine Legende oder was auch immer zu bilden. Es wäre völlig unsinnig gewesen. Also Historiker haben mal überprüft, wie viel Zeit in der Antike notwendig war, um vielleicht eine neue scheinbare Wahrheit zu etablieren. Und sie haben gesagt, dazu reichten keine 2 Generationen. Aber hier ist von 2 bis 4 Jahren die Rede. Es wäre völlig unmöglich gewesen, dann eine Legende zum Beispiel aufzurichten. So, und neben diesem frühchristlichen Bekenntnis im ersten Korintherbrief gab es natürlich noch andere Aussagen, auch im Neuen Testament, in den anderen Briefen des Paulus, in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wo immer wieder auch von dem Tod und dem Auferstehen Jesu die Rede ist, auch in der Apostelgeschichte. Neuer Beleg, die Augenzeugen. Die Augenzeugen. Dieser Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief hier geht nämlich auch sofort noch weiter. Und das ist hochinteressant auf der rechten Seite. Also danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Und dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, schreibt Paulus. Das ist der denkwürdigste Beleg überhaupt für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Stellt euch vor, es sind mehr als zusammengerechnet 515 Zeugen aufgelistet, die Christus nach seiner Auferstehung gesehen haben, die ihm begegnet sind. Männer und Frauen, Jünger und andere, vielleicht ein paar Skeptiker, draußen und Innenräumen, in Gruppen und auch einzeln. Leute, die mit Jesus sprechen konnten, die ihn anrühren konnten, mit denen er auch aß. Jesus hat 40 Tage nach seiner Auferstehung noch auf dieser Erde gelebt, Zeit genug, um 515 Leuten zu begegnen. Und alles das sind Augenzeugen. 515. Wenn man sie in den Zeugenstand berufen würde und jedem Zeugen dann also für seine Aussage 15 Minuten Zeit einräumen würde, dann wären das 128 Stunden. Wir hätten viel zu tun, uns diese ganzen Aussagen anzuhören, oder? Nun sagen einige, ja, das, was Paulus sagt, das ist ja schon lange her gewesen. Also es kann ja auch alles manipuliert gewesen sein. Aber tatsächlich, ich habe das schon gesagt, ist der erste Korintherbrief im Jahre 55 geschrieben worden. Einer der frühesten Briefe des Apostels Paulus überhaupt. Und wenn man sagt, Karfreitag, Ostern ist so ungefähr um das Jahr 30 geschrieben worden, bleibt eine Zwischenzeit von 25 Jahren. 25 Jahre. Das heißt, 25 Jahre nach Ostern schreibt Paulus einen Brief über die Auferstehung und über die Zeugen des Auferstandenen, 515 Zeugen, und sagt, die meisten von denen leben noch. Das heißt, er fordert die Leser seines Briefes auf, geht doch bitte hin und fragt sie. Und das ist bestimmt auch geschehen. Die Leute waren damals nicht auf den Kopf gefallen und sie haben immer wieder auch nachgeforscht. Auch davon lesen wir im Neuen Testament zum Beispiel und in der Antike. Sie haben kritisch nachgefragt. Und ich wette, dass der erste Korintherbrief in der Versenkung verschwunden wäre, wenn es da nicht viele Zeugen gegeben hätte, die gesagt haben, ja, wir haben Jesus gesehen. 25 Jahre nach der Auferstehung. Heute zurückgerechnet vor 25 Jahren. Das war das Jahr 1985. Vielleicht können sich viele von euch erinnern, und ich kann mir vorstellen, also manche nicht so ganz gut, weil sie noch zu jung gewesen sind, aber meine Frau und ich können uns sehr gut erinnern, was 1985 gewesen ist. Soll ich es erzählen? Vor 25 Jahren haben wir in West-Berlin gewohnt. Wir hatten schon einen Sohn, unser Sebastian. Und dann war meine Frau schwanger. Und sie sollte Ende März unser zweites Kind bekommen. Wir ahnten damals, es würde ein Mädchen werden. Dann hatte ich Eleonore abends ins Krankenhaus gebracht, Ende März. Sie hatte Wehen. Und dann waren da diese blöden Ärzte, die damals sagten, ach, das Kind kommt noch lange nicht. Gehen Sie als Vater mal ruhig wieder nach Hause und wir rufen Sie dann an, wenn es soweit ist. Das habe ich dann auch getan. Aber es kam kein Anruf. Was kam, war unsere Tochter. Das zweite Kind. Sie hatte absolut keine Geduld mehr. Und das Ganze war ziemlich hektisch auf dieser Station. Der Kreissaal war bereits überfüllt. Und meine Frau lag auf diesem Gang der Entbindungsstation. Und nun bekam sie ihre Presswehen. Und dann hat man schnell noch so irgendwie so einen Sichtschutz davor gerollt. Und auf ging's. Und dann war sie da. Und ich saß zu Hause und starrte die ganze Nacht auf das Telefon. Am nächsten Morgen um 7 Uhr hat die Schwester angerufen und hat gesagt, Herr Schmidt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Kind bekommen. Ach, sag ich, und was ist es? Und sie sagt, oh, weiß ich nicht. Sie musste sich noch erkundigen, hat sich entschuldigt, das war so hektisch diese Nacht als ein Mädchen. Und ich habe gedacht, ja, ich müsste mich jetzt freuen, oder? Aber ich war stinksauer. Am liebsten hätte ich dieser Schwester gesagt, okay, das war die Generalprobe, ich komme gleich und dann geht's nochmal von vorne los. Ich wollte doch gern dabei sein. 1985, also wir wissen sehr gut, was vor 25 Jahren gewesen ist, meine Frau und ich. Jeder hat so seine eigenen Erlebnisse da. Und bei der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist es nicht anders gewesen. Jeder hat Jesus auf seine eigene Art und Weise erlebt. Und er konnte haarklein alles erzählen, was er selbst erlebt hat. Sein wesentlicher Beleg, die Augenzeugen. Dann gibt es ja ein paar Skeptiker, die sagen, aber diese ganzen Begegnungen mit diesem scheinbar auferstandenen Jesus, die können doch auch noch anders irgendwie erklärt werden, oder? Und darüber haben schon wirklich viele nachgegrübelt. Es gibt so ein paar Versuche. Erster Versuch ist zum Beispiel Halluzinationen, Sinnestäuschungen, Trugwahrnehmungen. Es wäre eine Idee gewesen, die gut vorstellbar ist für mich. Dann gibt es aber natürlich Fachleute, so Neuropsychologen, die sagen, Halluzinationen, das sind individuelle Erlebnisse, die man in seinem Kopf hat. Das ist nicht wie so eine Gruppenepidemie, so eine Schweinegrippe, die sich auf alle ausbreitet, sondern das passiert immer nur bei Einzelnen, im Kopf. Und wir haben alle unterschiedliche Halluzinationen, wenn überhaupt. So ähnlich wie bei den Träumen, ne? Wenn ich nachts aufwache, merke ich manchmal, dass Eleonore träumt. Und vielleicht habe ich auch gerade vorher geträumt. Ich habe dann von unserem Urlaub auf Hawaii geträumt, Traumurlaub. So von der Sonne und dem Strand und einem Cocktail und Faulenzen. Dann wecke ich Eleonore und sage, komm! Eleonore, träum auch von Hawaii, lass uns das gemeinsam genießen, von dem Strand und von dem Hotelzimmer und dem Flug dahin. Und es ist doch super, oder? Wenn wir das gemeinsam genießen, können wir uns die ganzen Kosten sparen. Die Eleonore würde mich dann groß angucken und sagen, Hawaii, weißt du, wovon ich gerade geträumt habe? Ich habe von meinem roten Fiat 500 geträumt, wie ich mit dem auf der A45 gewesen bin. Und mich dann so ein Dreier-BMW-Cabrio nur versucht hat zu überholen. Und ich hab gewonnen! Ja, das ist so unterschiedlich. Könnten unsere Träume zum Beispiel sein. Die sind nur in unserem Kopf gewissermaßen. So ähnlich wie Halluzinationen. Und jeder hat was Unterschiedliches. Aber nichts Gemeinsames. Deshalb könnte man höchstens noch sagen, ja, das war vielleicht so ein Wunschtraum, der in der Luft lag. So eine Art Gruppenhysterie, dass man meinte, Jesus wahrzunehmen, weil man darauf gewartet hat. Aber Paulus hat zu dieser Zeit noch die Christen verfolgt und Jesus verfolgt. Und er war überhaupt nicht erpicht darauf, einen lebendigen Jesus kennenzulernen. Jakobus, der Bruder Jesu, von dem auch die Rede ist, der hat, solange Jesus gelehrt hat, unterwegs war, ging er nicht mit Jesus, er war ein Skeptiker, er ist hinterher zum Glauben gekommen. Und die Jünger selbst, die Jünger haben Jesus überhaupt nicht verstanden, als Jesus von seiner zukünftigen Auferstehung geredet hat. Sie waren mit anderen Dingen beschäftigt, waren blockiert und als Jesus gestorben war, waren sie völlig deprimiert, entmutigt, frustriert, da gab's kein Wunschdenken mehr, also auch keinen Wunschtraum. Man könnte all die anderen Gruppen jetzt aufzählen, die Juden zum Beispiel, die haben sich alles andere gewünscht, als dass Jesus auferstehen würde. Sie haben von der Auferstehung gewusst, aber nur am Ende der Tage, nie zwischendurch vielleicht mal. Oder die Gegner. Völlig undenkbar, dass die Gegner sich das hätten wünschen können. Die Jünger erzählen nach Ostern nur davon, was sie selbst überraschenderweise völlig unerwartet erlebt haben. Sie haben eine Begegnung mit Jesus gehabt, die sie wirklich überwältigt hat. Und sie waren Augenzeugen, echte Augenzeugen. Ich will euch eins sagen, bei diesen Belegen, trotzdem noch am Atheismus festzuhalten, an der Verleugnung der Auferstehung, dazu braucht man vielleicht mehr Glauben als für die Auferstehung Jesu selbst, oder? Und dazu kommt noch eins, die Wirkungsgeschichte. Dass Jesus auferstanden ist, hat ja Wirkungen gehabt, Auswirkungen. Das fing bei den Jüngern damals an, das waren nun wirklich Feiglinge. Jesus, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet gehabt, dass er ihn kennen würde vorher. Und dann haben sie sich alle verkrochen, als Jesus am Kreuz hing, fast alle. Nur Johannes war ein bisschen weiter entfernt. Und sie waren dann alle fix und fertig. Sie hatten die Hose voll am Ostersonntagmorgen, als sie sich versammelt hatten. Da haben sie die Türen erstmal verrammelt, weil sie Angst hatten vor den Juden. Und Petrus hat gesagt, ich will wieder fischen gehen. Und seine Kollegen haben gesagt, dann wollen wir mit dir gehen. Das war deren Grundstimmung. Aber durch die Begegnung mit Jesus wurde ihr Leben total verändert, auf den Kopf gestellt. Und nur wenige Wochen später sind diese selben Jünger glühende Zeugen von dem, was sie erlebt haben. Und das hat ihr Leben wirklich radikal verändert, ihren Alltag. Die Jünger haben neue Werte plötzlich bekommen, sie haben neue Prioritäten gesetzt. Menschen, die mit Jesus leben, mit dem auferstandenen Jesus, da wird die Welt nicht nur bei sich selbst, sondern auch in die ganze Welt eigentlich verändert. Weil Jesus als der lebendige Herr auch neue Maßstäbe setzt und neue Aufträge gibt. Bis dahin, dass man vielleicht auch einen anderen Beruf ergreift, der nicht unbedingt auf Karriere aufgebaut ist, sondern darauf, Menschen zu helfen. Ich bin immer wieder fasziniert auch von Leuten, auch hier in der Gemeinde und in anderen Gemeinden, von Leuten, wo ich merke, dass sie nicht aus ihrer eigenen Kraft sich verändern, sondern dass plötzlich eine andere Kraft in ihnen wirksam wird, die Kraft Jesu. Und sie dann vergeben können, wo sie vorher verbittert waren. Oder dass sie zu ihrer Schuld stehen und sie bekennen. Oder dass sie anderen helfen, wo sie vorher immer nur egoistisch gelebt haben und egozentrisch ihr Denken gewesen ist. Dass sie andere Prioritäten setzen für ihren Alltag. Wir haben vorhin für die Arche in Berlin Geld eingelegt. Und die Arche ist einer dieser Auswirkungen des lebendigen Jesus. Ein Pastor hat diese Arche in Berlin, Hellersdorf, gegründet. Vor 15 Jahren. Und was ist daraus entstanden? Und der Pastor hat alles eingesetzt, um diese Kinder von der Straße zu kriegen. Das Leben mit Jesus, das Leben in der Nachfolge Jesu, in dieser engen Beziehung zu Jesus wirkt sich aus. Ich habe von einem Pfarrer in Süddeutschland gelesen, Stefan Schmidt, so eine süddeutsche Landgemeinde. Und dieser Pfarrer hat dort eines Tages dann einen Routinebesuch im Krankenhaus gemacht. Dort war nämlich eine 87-jährige Frau, ein Mitglied seiner Pfarrgemeinde. Und diese 87-jährige Frau hat den Pfarrer gebeten, doch sie nochmal zu besuchen, weil sie im Sterben lag und sie wollte ihn gern nochmal sprechen. Und der Pfarrer ist dann zu ihr hingegangen und die Frau hat sich dann bei dem Pfarrer bedankt, auch für seine Predigten, für seine Begleitung, hat gesagt, Herr Pfarrer, wissen Sie, Ihre Predigten waren gut. Und vor 3 Jahren habe ich mein Leben Jesus anvertraut, sehr konkret die Beziehung zu Jesus aufgenommen. Und ich weiß jetzt, wohin die Reise führt, sagte sie. Nach 3 Tagen verstarb sie. Und die Beobachter haben dann berichtet, sie starb in völligstem Frieden. Und in großer Vorfreude auf das, was sie einmal bei Jesus erwartete. Und der Pfarrer Schmidt hat dann gesagt, das war eine richtig starke Predigt. Eine Predigt im Tod. Wenige Tage später klingelt bei diesem Pfarrer Stefan Schmidt das Telefon. Und der Arzt aus dem Krankenhaus ist dran. Und da sagt der Pfarrer, ich habe ja schon viele sterbende Leute gesehen. Aber diese alte Dame, diesen friedlichen Tod dieser Frau, sowas habe ich noch nie erlebt. Sagen Sie doch mal, was hat diese Frau, was ich nicht besitze? Und der Pfarrer Schmidt sagt, Ach, das kann ich Ihnen leicht erklären. Am besten kommen Sie mit zum Gottesdienst. Ich hole Sie gleich ab. Er holt den Arzt ab, fährt mit ihm zum Gottesdienst, zum Abendgottesdienst in dieser Region. Und bei diesem Gottesdienst werden auch für Kranke gebetet und der Arzt erlebt plötzlich an seinem eigenen Leib eine körperliche Heilung. Ich weiß gar nicht, was es war, aber er erzählt das. Und dieser ganze Gottesdienst, die Heilung, das Gespräch mit dem Pfarrer, das beeindruckt ihn so sehr, dass sie auf der Heimfahrt sagen, ich möchte jetzt gerne mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte gerne Christ werden, so wie diese Frau auch Christ war. Und dem Arzt war das so dringend, dass er sagte, wissen Sie was, es ist so spät abends, was hindert uns, es ist zwar eine Schnellstraße, aber da gibt es hier so einen Standstreifen. Fahren Sie doch einfach darauf und dann beten wir zusammen. Da sind sie da drauf gefahren, haben Blinklicht angemacht, Warnblinkanlage und haben miteinander zu Jesus gebetet. Und das war eine Riesenfreude. Und dann kam plötzlich die Polizei. Die Polizei parkt hinter diesem Wagen mit dem Warnblink. Die Beamten kontrollieren den Wagen, sie kontrollieren die Papiere. Und auf die Frage, was die beiden denn da gemacht haben hier, so sagen sie, wir haben gebetet. Und das war dem Polizisten nicht so ganz geheuer. Also machen sie eine Alkoholkontrolle und lassen die beiden Männer dann ins Röhrchen pusten, nehmen die Personalien auf. Und zum Abschied sagt dann der Arzt zu einem dieser Polizisten, wissen Sie, was ich heute Abend hier auf dem Standstreifen erlebt habe, das wünschte ich Ihnen auch, das war so schön. Wenige Tage später klingelt das Telefon. Bei dem Pfarrer. Der Polizist, der die kontrolliert hatte, sagt zu dem Pfarrer Schmidt, wissen Sie, was hat dieser Arzt eigentlich gehabt, was ich nicht besitze? Und der Pfarrer Schmidt sagt, das ist ganz einfach zu erklären. Ich hole Sie am Sonntag zum Gottesdienst ab. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Also, Jungs, der Polizist kam dann mit seiner Freundin noch zum Gottesdienst. Den Rest weiß ich nicht. Aber es ist schon erstaunlich, was ein Sterben, ein friedliches Sterben in der Hoffnung auf die Auferstehung alles bewirken kann. Wenn das schon für das Sterben gilt, um wie viel mehr dann für unser Leben, das wir in der Nachfolge Jesu führen? Und wie viel mehr kann unser Leben Auswirkungen haben für andere? Und deshalb noch ein letztes. Ostern und wir. Ostern und wir, die Auferstehung ist ja nicht etwas, was wir jetzt selbst produzieren oder was wir durch unseren Glauben hervorbringen, wo wir den Dreh finden müssen, um das zu erklären oder auch vielleicht zu bestreiten, sondern die Auferstehung Jesu ist völlig unabhängig von uns, von unserem Glauben. Sie ist einfach geschehen. Und die entscheidende Frage ist, wie wir dazu stehen, ob wir das annehmen oder nicht. Und es gibt hier drei verschiedene Reaktionen. Alle sind hier vertreten. Ihr seht jetzt einen Clip, wo die erste Reaktion beschrieben wird. Also das ist das Erste. Es gibt Leute, auch in unserer Mitte, bei denen klingt es im Herzen, singt es gewissermaßen, wenn sie von Jesus hören und wenn sie an der Auferstehung Jesu denken. Weil sie haben mit Jesus ganze Sache gemacht. Sie leben mit Jesus, sie reden mit ihm, sie fragen nach Jesus, nach seinem Willen und sie kennen ihn wirklich. Und deshalb lebt er auch in ihnen, in uns, seine Kraft und seine Liebe. Und die sind nur zu beglückwünschen. Dann gibt es andere, die zögern ein wenig. Sie beschäftigen sich mit der Möglichkeit, ja, Jesus könnte auferstanden sein, aber ich bin auch auf der Suche, ich muss das irgendwie auch wissen. Und ich finde, das ist super. Macht so weiter. Gebt nicht auf. Wenn Jesus der Lebendige ist und ihr nach ihm sucht, wird er sich nicht lumpen lassen. Er wird sich euch auch irgendwie zeigen. Sprecht ihn an, probeweise einfach, dass ihr sagt, Herr, wenn du da bist, dann offenbare dich mir irgendwie. Geht in irgendeine der Mini-Churches hier dieser Gemeinde und redet offen darüber. Man kann ja mit allen Fragen kommen, auch mit den Zweifeln. Erfahrungen machen, Erkenntnisse. Ich spare uns jetzt diesen anderen Clip, ja? Aber es gibt im Internet eine Seite jesusexperiment.de, jesusexperiment. Da wird für vier Wochen beschrieben, wie ihr Jesus erfahren könnt. Schritt für Schritt, ihr müsst euch zu nichts verpflichten. Klickt einfach diese Seite an, Jesus-Experiment, und dann macht einfach ein bisschen mit. Jesus auf die Probe stellen. Super Experiment. Und alles andere könnt ihr auch machen, Mini-Churches und so. Aber weiter auf der Suche bleiben und zu Jesus immer ein kleines weiteres Schrittchen gehen. Und dann ist das dritte, geh einen Schritt weiter. Geh einen Schritt weiter. Manche von uns sagen, ja, irgendwie glaube ich das ja mit Jesus und mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung und dass er lebt, das ist gut. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, an irgendeine Theorie zu glauben, sondern man muss noch mehr tun. Hier gibt es einen Bibelvers: All denen aber, die Jesus aufnahmen, die an Jesus glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Drei Verben: aufnehmen, glauben und werden. Nur zu glauben an eine Theorie, nur zu glauben an irgendwelche Fakten, das reicht nicht. Sondern ich muss auch Jesus aufnehmen in mein Leben. Ich muss ihn Herr sein lassen, ich muss ihn den Retter sein lassen. Und sich Christ zu nennen allein reicht nicht. Und ich will euch dazu einladen, jetzt auch in einem Gebet, dass wenn ihr an dieser Stufe seid, dass er sagt, ja, ich möchte Jesus in mein Leben einlassen. Ich will, dass er es verändert. Dass er es auf den Kopf stellt. Es soll nicht bloß da oben im Gehirnkasten sein, sondern er soll mein Leben wirklich so prägen, dass es für andere gut wird. Je nachdem, wo ihr euch vielleicht einkategoriert, wo ihr euch einsortiert, ob ihr sagt, ja, Jesus lebt in meinem Herzen oder ich bin noch auf der Suche oder ich möchte gerne Jesus einlassen, ich möchte ihn aufnehmen. Als den bestimmenden Mittelpunkt meines Lebens. Wir beten jetzt einfach. Und ihr könnt überzeugt sein, Jesus ist ja jetzt auch hier, oder? Wenn wir von seiner Auferstehung reden, dann reden wir von seiner Gegenwart, von seinem Leben. Und wenn ihr bereit seid, Jesus zu begegnen, könnt ihr irgendein Zeichen machen. Ihr könnt zum Beispiel so die Hände ausstrecken und sagen, ja, ich will Jesus neu empfangen. Wir beten. Jesus Christus, danke, dass du nicht nur für uns gestorben bist, um die Sünden zu vergeben, sondern dass der Höhepunkt dann auch eingetreten ist, dass du den Tod überwunden hast, dass du auferstanden bist, dass du jetzt mitten im Leben bist. Du kennst diejenigen unter uns, die so ein bisschen skeptisch daran denken und die eigentlich sagen, nee, davon will ich gar nichts wissen, aber es könnte doch etwas dran sein. Herr, hilf ihnen weiter, sich auf die Suche nach dir zu machen und offenbare dich ihnen auch gerade in den nächsten Wochen. Danke, dass du dich nicht lumpen lässt. Und diejenigen, die bloß im Kopf, in der Theorie sagen, ja, ich glaube, es gab Jesus und es gab auch seine Auferstehung, für die möchte ich jetzt bitten, dass sie ihre Lebenstür aufmachen. Sagen, ja, komm du zu mir rein. Verwandle du mein Leben von einem Zweifler, von einem, der bloß an sich gedacht hat, von einem, der sein Leben selbst bestimmen wollte, in ein Leben, das Gott, der Herr, bestimmt. Herr, wir wollen das jetzt so miteinander tun. Dich aufnehmen als den Erlöser und Herrn. Und alle diejenigen, die auch schon dich kennen und mit dir leben, die segnen doch jetzt auch weiter, mit uns allen zusammen, Herr. Wir danken dir, dass wir wirklich damit rechnen dürfen, dass du in dieser nächsten Woche bei uns bist. Und dass wir dich erfahren können, dein Leben in uns. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.